TaxPod, der Steuerpodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren TaxPod-Folge. Wir haben hier was ganz Besonderes. Wir sitzen nämlich in ziemlicher körperlicher Nähe hier nebeneinander und machen das nicht virtuell. Das ist zugegeben ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch mal echt ganz schön.
Das klingt auch komisch, muss man sagen.
Ja? Ist wirklich so. Und wir haben auch nur ein Mikro und wir sitzen wirklich so, müssen wir gleich mal ein Foto machen. Ja.
Jedenfalls, also wir sitzen hier im wunderschönen Schleswig-Holstein in Pankow, Herbst, und es gibt keine bessere Stimmung eigentlich, um jetzt über BFH-Urteile zu sprechen.
So ist es.
Mit dabei, wie man schon gehört hat, Jens, Christian.
Hallo Götz.
Hallo.
Lasst uns loslegen. Wir haben überschaubare Anzahl von Fällen.
Aber schöne Fälle.
Schöne Fälle, zugegeben. Also viele, viele tolle Entscheidungen. Ja. Machen direkt einen am Anfang, dem wir eine Sonderfolge widmen werden. Deshalb machen wir das in gebotener Kürze.
Aber diesmal wirklich. Also dazu wird es wirklich einen Sonderpodcast geben. Und zwar werden wir dann eben über so Stiftungsthemen generell sprechen. Es gibt ja einige Stiftungsentscheidungen, die uns erwarten. Ja, und wie gesagt, einige sind gekommen auf Finanzgerichtsebene und jetzt eben auch die BFH-Entscheidung, die Götz uns jetzt vorstellt.
Es handelt sich um das Urteil 2R30 aus 22 und beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Erbersatzsteuer auf eine Schweizer Stiftung anzuwenden ist. Und man muss sagen, es ist keine Schweizer Familienstiftung, sondern eine mit einem Ort der Geschäftsleitung offensichtlich im Inland, in Deutschland. Die Mitglieder des Verwaltungsrats waren alle in Deutschland ansässig. Die haben alle Verwaltungsmaßnahmen auch einfach explizit aus Deutschland getätigt und die Konten sind auch in Deutschland geführt worden. Also volles Programm. Die Frage ist eben, ob das § 1 Absatz 1 Nummer 4 unterfällt. Und die Frage stellt sich deshalb, weil diese Erbersatzsteuer in dem § 1 Absatz 1 Nummer 4 ja verlangt, dass eine rechtsfähige Stiftung vorliegt. Das ist eine sachliche Voraussetzung. Und es sagt zum einen, dass die nicht rechtsfähige Stiftung eben nicht dazu gehört. Aber man muss sich eben auch fragen, was ist hier mit so ausländischen Stiftungen, die ihren Verwaltungssitz in Deutschland haben?
Ja, und das ist die große Frage. Beginnen wir mal mit der Vergangenheit, wo wir eigentlich mal hergekommen sind. Wir erinnern uns alle, es gab vor vielen Jahren, ich habe schon vergessen, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so oder 10, eine BFH-Entscheidung. Und da ging es um eine Schweizer Gesellschaft mit Ort der Geschäftsleitung in Deutschland. Und dann war die Frage, was ist eigentlich mit der? Ja, und ich glaube, es ging um 8a damals, 8a KStG, alte Fassung. Und dann war die Frage, ja, die Darlehen da bestanden zu dieser Stiftung, sind die ertragsteuerlich relevant? Und die Parteien hatten sich damals darauf berufen und gesagt so, ist nicht, weil die wird ja zerstört an der Grenze, diese ausländische Gesellschaft wegen IPR, ist nämlich Drittstaat und wir haben ja Sitztheorie und eigentlich lassen wir den Zuzug von solchen komischen Drittstaaten-Gedingeln nicht zu. Und hat der BFH damals bei dieser Gesellschaft gesagt, ja, das mit IPR ist irgendwie alles super kompliziert, finden wir irgendwie doof irgendwie und deswegen, wir gucken einfach mal ins Gesetz und irgendwie ist sie schon irgendwie Körperschaft. Okay, soweit so gut für ertragsteuerliche Zwecke. Jetzt kommt uns diese Stiftung entgegen. Und bei der Stiftung hätte man ja auch sagen können, vielleicht macht er sich auch einen schlanken Fuß, der BFH. Hat er nicht gemacht, sondern er sagt, Mensch, in der Erbschaftssteuer, da haben wir doch primär eigentlich so zivilrechtliche Grundlagen. Ja? Also ertragsteuerlich mag das anders sein, aber in der Erbschaftssteuer ist der Vorrang des Zivilrechts. Ja? Und deswegen verliert oder soll diese Stiftung beim Gang über die Grenze, ja? Also statutarisch bleibt die in der Schweiz, aber wir lassen die halt hier nicht zuziehen und erkennen deren Rechtsfähigkeit nicht an, existiert die eben für deutsche zivilrechtliche Zwecke nicht, das als rechtsfähige Stiftung.
Genau. Das ist im Grunde genommen ja nur die konsequente Auslegung hier der Sitztheorie ist. Ne? Also genau. Es ist ja, das Gesellschaftsstatut knüpft ja an den Verwaltungssitz an. Ja, und wenn der Verwaltungssitz, der ist ja jetzt nicht zu 100%, aber doch einigermaßen kongruent mit dem Ort der Geschäftsleitung, wenn der eben in Deutschland ist, dann ist das regelgebende Statut für so einen Rechtsträger ist eben dann das deutsche Gesellschaftsrecht und in dem Fall hier das deutsche Stiftungsrecht, auf das man das hier jetzt angewendet hat. Und da fehlt es ja für so eine Stiftung schon alleine an der behördlichen Anerkennung dieser Stiftung. Und schon das ist ja die Existenzgrundlage der deutschen körperschaftlichen Verfassung so einer Stiftung. Und das fehlt dann eben und da kann man vertreten, das ist hier nicht rechtsfähig.
Ja, das glaube ich, kann man zu Recht vertreten, weil in der Tat, es ist nicht rechtsfähig in Deutschland angekommen, die Stiftung, und deswegen ist dann eben die Tatbestandsvoraussetzung des 1.1 Nummer 4 Erbschaftssteuergesetz nicht gegeben und keine Erbersatzsteuer. Man muss sagen, wer uns aufmerksam zuhört, wusste, dass das so ausgeht, weil wir haben aus der mündlichen Verhandlung berichtet, FGS hat das Verfahren auch geführt, kann man glaube ich dazu sagen, Und das ist in sich, würde ich auch sagen, eine gute Entscheidung.
Das ist so.
Lustig.
Ich bin mir da ja nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Also da kann man natürlich gut vertreten, ist gar keine Frage. Aber man muss sich ja auch überlegen, was bedeutet das eigentlich, dass das jetzt hier aus deutscher Sicht nicht rechtsfähig ist. Und ich glaube, dass diese Stiftung ja ihre wesentlichen Strukturmerkmale eigentlich nicht an der Grenze einbüßt. Also wenn ich mal so da denke, kann einer von den Begünstigten hier jetzt irgendwo in Deutschland oder in der Schweiz hingehen und sagen, diese Stiftung, die existiert eigentlich nicht, bitte gib mir mein Vermögen zurück, das ist, oder ein Anfallsberechtigter. Das wird natürlich nicht funktionieren.
Und das sagt aber auch niemand. Und die, ich glaube, man muss eben unterscheiden, ob ich eine Rechtsfähigkeit habe oder ob ich frage, was hier offen bleibt, ist ja hier, was ist das jetzt eigentlich? Ist das eigentlich eine unselbstständige Stiftung oder Treuhandstiftung, wie wir das kennen?
Oder eine GbR?
Die ist ja auch letztlich nicht rechtsfähig und trotzdem hat sie ein verselbstständigtes Vermögen. Ja, also gerade in der Gemeinnützigkeit ist das ja total anerkannt, so, aber die unselbstständigen Stiftungen kennen wir auch als privatnützige Stiftung. Ja, die können halt nur nicht selbst handeln. Und ich glaube, hier wäre das auch so. Ich glaube, wenn die Stiftung eben zu Gericht geht und klagt, ja, oder die Stiftung als solche verklagt wird und dann tritt das Organ der Stiftung auf, ich glaube, dann geht das viel. Wir brauchen jetzt irgendjemanden, der für diese Stiftung handelt. Ja, also wie bei so einer Treuhandstiftung. In der Treuhandstiftung habe ich natürlich dann letztlich den Treuhänder, der dann losmarschiert und das muss man sich wahrscheinlich hier dann irgendwie hinzudichten. Ja?
Und die Treuhandstiftung unterliegt natürlich auch nicht der Erbersatzsteuer. Insofern ist es eigentlich folgerichtig. Ja, hast du recht. Ja.
Aber ich glaube, das ist eine Frage, die eben offen bleibt und da muss man eben aufpassen, jetzt an der Stelle zu glauben, dass dann jetzt daraus eine deutsche, nicht selbstständige Stiftung geworden ist. Ja? Ich glaube, dass das so ist, aber die Frage ist jedenfalls vom BFI nicht beantwortet worden, muss auch nicht beantwortet werden. Ging nur um die Frage, ist sie rechtsfähig? Und da sprechen wir beim nächsten Mal ja dann zu und da sind ja auch noch andere Entscheidungen offen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt.
Nein, die Frage, die natürlich sich alle stellen, ist, was ist, wenn das Ding aus der EU-EWR käme? Ja? Wenn das eine österreichische Stiftung ist mit Ort der Geschäftsleitung in Deutschland oder eine liechtensteinische Stiftung. Und wie ist die Antwort?
Ja,
seien Sie gespannt.
Nächster Fall.
Okay, nächster Fall. Ach, wie schön. Wir kümmern uns mal wieder um die Grunderwerbsteuer, der 6a. Das ist wirklich total faszinierend, wie eine Konzernklausel die Gerichte so auf Trab halten kann wie der 6a. Das sollte einem eigentlich zu denken geben. Aber das sage ich ja jedes Mal. Also wir haben hier eine Ausgliederung auf eine Kapitalgesellschaft und zwar diesmal aus einer Gemeinde, die Stadt A, die gliedert eben einen ganzen Regiebetrieb aus auf eine Eigengesellschaft. Der Regiebetrieb, der hält auch Grundbesitz. So, und der Fall ist von 2015. Man kannte wahrscheinlich die Urteilsgrundsätze aus den 2020ern noch nicht. Es ist hier nicht zur Neugründung erfolgt, sondern man hat erst schön im März 15 diese GmbH gegründet, im April 15 ist sie eingetragen worden und dann ist eben die Ausgliederung erst im November, ein paar Monate später, auf die existierende Gesellschaft erfolgt. Und da haben wir jetzt schon oft genug, glaube ich, drüber gesprochen. Nur da, wo wirklich der Umwandlungsvorgang als solcher das Einhalten der Vorbehaltsfristen unmöglich macht, da kann auf die Vorbehaltsfristen verzichtet werden. Und hier ist das eben so, die GmbH ist halt einfach nicht alt genug als aufnehmender Rechtsträger. Die hat noch nicht die 5 Jahre, sagen wir mal, die 6a-reife Gesellschaft ist das eben noch nicht.
Und auch nicht jung genug, weil sie eben schon war.
Sie ist
nicht
jung genug, sie ist eigentlich ein blöder Zwitter. Und damit klappt das hier an der Stelle nicht. Das ist jetzt keine große Neuigkeit.
Ja, aber ich meine, du hast es ja auch in der Vorbesprechung gesagt, jetzt muss man, glaube ich, den Beratern ja auch keinen Vorwurf machen. Ja, das sind ja Fälle sozusagen, die da entstanden sind, bevor der BFH sich dazu ausführlich geäußert hat. Ich glaube, was trotzdem interessant ist, dass eben hier auch eine Ausgliederung aus einer Stadt möglich ist. Ja, also Götz und ich, wir hatten uns damit auch schon zu beschäftigen und wir müssten eben darauf hinweisen, das geht eben nicht so einfach. Ja, also jedenfalls typischerweise müssen eben ganze Betriebe übertragen werden. Und man kann sich auch immer fragen, wie ist das eigentlich mit der unternehmerischen Tätigkeit so einer Stadt? Ich meine, gut, jetzt habe ich hier einen Regiebetrieb, aber so, dass man die Dinge mal so ein bisschen mit im Blick hat. Und das fand ich, ist mein Takeaway eigentlich aus der Entscheidung, dass das geht.
Ja, also wir, ich meine, man kann ja einen Begründungsaufwand fahren, ob irgendwie eine Gebietskörperschaft, eine öffentlich-rechtlich überhaupt ein herrschendes Unternehmen ist.
Ja.
Also ehrlich gesagt ist das ziemlich selbstverständlich, dass sowas auch darauf anwendbar sein muss. Das sehen aber ja im Gespräch jedenfalls nicht zwingend alle Leute so, dass der BFH jetzt hier eigentlich total selbstverständlich gesagt
auch
hat.
Auch die Finanzämter, mit denen wir schon in dem Zusammenhang zu tun hatten, die dann da Zweifel anmeldeten, ob eben eine Stadt sowas sein kann.
So, und, das Ding ist, glaube ich, jetzt durch. Das ist echt gut. Nächster Fall, wieder 6a. Achso, wir haben gar kein Aktenzeichen gerade genannt. Das war 2A31 aus 22. Jetzt kommt eine Entscheidung vom selben Tag, 21. Mai 2025. Das ist die Entscheidung 2A56 aus 22, eben wieder 6a.
Der zweite Senat ist voll fleißig.
Und ist lustigerweise ein Fall, da hatten wir mal in einem Pitch einen Vorschlag von jemandem gesehen, dass das hier nach 6a gehen würde, was ich gleich schildern werde. Der BfH hat jetzt gesagt, es geht nicht. Glücklicherweise hatten die Kollegen damals auch den Pitch nicht gewonnen, denn das wäre offensichtlich nicht gut gegangen.
Wir hatten auch Zweifel.
Das ist so, eine Personengruppe von natürlichen Personen ist an einer Gesellschaft beteiligt. Diese Gesellschaft, die spaltet Vermögen zur Seite ab auf eine Schwestergesellschaft, an der dann in dem Zuge dieselben Personen quotengerecht beteiligt werden. In dem Vermögen, das da abgespalten wird, ist eben eine Beteiligung drin, in der Grundbesitz ist, sodass wir hier über ein 1.2b sprechen, beziehungsweise der Fall ist so alt, das war ein 1.3 Nummer 4, da gab es den 1.2b noch nicht. Und die Frage, kann das jetzt eigentlich ein 6a sein? Und dazu brauchen wir ein herrschendes Unternehmen, abhängige Gesellschaft, herrschendes Unternehmen. So ein herrschendes Unternehmen haben wir hier halt nicht, aber wir haben vier Gesellschafter, die total abgestimmt hier miteinander bei dieser Abspaltung mitmachen und eben die auch die Anteile an der neuen Gesellschaft erhalten. So reicht das, ihr Lieben?
Ganz klar nein, sagt der BfH.
Was natürlich ein bisschen schade ist, ja, aber ich meine, klar, wenn die vielleicht einen GbR-Vertrag geschlossen hätten, vielleicht sogar eine Gesellschaft, I don't know, wäre wahrscheinlich besser gewesen, ne?
Wäre sicher besser gewesen, aber sowas war halt nicht nachweisbar in dem Fall. Also gab eben einfach keine Personengesellschaft und dann ist in der Sekunde ist der Personenzusammenschluss eben kein herrschendes Unternehmen. Das kann man da in den 6a nicht reinlesen und so ein Poolungsgedanke, wie der eben in der Erbschaftssteuer auch da ist mit Poolverträgen, sowas gibt es eben einfach in der Grunderwerbsteuer nicht. Also ich halte das für folgerichtig.
Aber würden noch Poolverträge ausreichen? Weil ihr sagt ja rechtlich selbstständige Personen, Kapitalgesellschaften. Ich glaube, die reine Innengesellschaft.
Ich glaube, wir bräuchten eine
Außengesellschaft.
Ich glaube, wir bräuchten eine Außengesellschaft. Und zwar eine mit auch dann im Gesamthandsvermögen. Also so ein Betriebsvermögen reicht uns hier sicher nicht für die Grunderwerbsteuer.
Eine rechtsfähige, ja. Wir müssen
Gesamthandsvermögen haben wir ja so nicht mehr.
Genau.
Ja, aber ist egal. Stimmt. Ja, das Gesellschaftsvermögen. Habt ihr ja recht.
Schon gut.
So, nächster Fall, Begünstigtentransfer. Wir bewegen uns in die Erbschaftssteuer. Wieder der zweite Senat, 15. Ja. Mai 2025, 2R12 aus 21. Ist ein Erbfall, der ist in 2015 erfolgt. Und erst in 2018, also mit gehörigem Versatz, ist die Erbauseinandersetzung erfolgt. Und Teil der Erbmasse waren mehrere Gegenstände, die Befreiungen unterlagen, und zwar ein Eigenheim, ne, das ist 13 Nummer 4a gewesen. Wir haben KG-Anteile, die unter die Betriebsvermögensverschonung nach 13a fielen, und wir haben auch noch so vermieteten Wohnraum, der da unter den, das ist das 13c, fallen. Und die Frage ist eigentlich, kann jetzt der nach der Auseinandersetzung diese Assets bekommt, weil die das eben ungleich aufgeteilt haben, kann der die jeweilige Befreiung für sich geltend machen oder nicht.
Ja, also der Nachlass soll hier geteilt werden, das ist ja die entscheidende Frage. Ja, und wir werden hier unterschiedliche Dinge zuwenden, Betriebsvermögen und vielleicht andere begünstigte oder nicht begünstigte Sachen. Und bei der Übertragung von Betriebsvermögen im Rahmen der Teilung eines Nachlasses, da vertritt ja die Finanzverwaltung die Auffassung, dass das eben innerhalb einer kurzen Zeit geschehen muss, wenn man da letztlich diese Verschonung in Anspruch nehmen möchte, nämlich innerhalb von 6 Monaten. Und da kann man sich jetzt schon mal fragen, ja, wo kommt eigentlich die 6 Monate her? Wir wissen es nicht so genau, jedenfalls im Gesetz steht nicht. Und daraus kann man, glaube ich, auch schon schließen, wie der BfH das entschieden hat. Ja, dass er jedenfalls sagt, also so 6 Monate, das ist eine Zahl, die interessiert uns nicht, sondern wenn das im Zusammenhang hier mit diesem Ganzen, mit der Teilung noch erfolgt und wenn das auch ein Jahr dauert, dann ist das okay. Aber wenn die sich im Grunde jetzt dazu entscheiden würden und sagen, jetzt machen wir mal gemeinschaftlich hier 3-4 Jahre im Nachlass Geschäft und dann teilen wir das. Ich glaube, dann habe ich eben letztlich diese Teilung, den Teilungszusammenhang verloren.
Ja, das weiß ich gar nicht. In dem Fall, den du schilderst, wenn die sagen, wir machen das jetzt mal 3 Jahre zusammen und dann teilen wir es, dann ist ja das Ende auch der Teilungswille. Ich würde sagen, wenn die erstmal nichts machen und sagen, wir sind halt in der Erbengemeinschaft und bleiben so und später sagen sie, ach, jetzt wollen wir doch teilen. Das ist auf jeden Fall, wo der BfH sagt, das reicht nicht mehr.
Ja, vielleicht hast du recht. Ja.
Und mein Herz jubiliert natürlich bei so einer Entscheidung als alter Gesamtplan-Jünger oder Gegner, weil natürlich bei solchen Sachen man ganz stark auf den inneren Zusammenhang abstellen muss. Ja, das sind eben Veranlassungsprüfungen am Ende des Tages. Auch Herr Wacker würde sich freuen. Aber die Zeit, die kann da ein Indiz dafür sein. Ja, die kann ein Indiz sein dafür, dass der Zusammenhang besteht, ja oder nein. Aber am Ende des Tages, wenn da ein nachweisbarer Zusammenhang besteht, dann ist das eben auch ausreichend und dann kann man nicht irgendeine Zeitgrenze in die Richtlinie reinschreiben, die noch nicht mal mehr im Gesetz angelegt ist.
Vielleicht, um das mal aufzuklären, den Sidetrack, den Götz hier gerade eingepflegt hat. Ja, also unsere Stammhörer wissen das, ja, dass Götz zum Gesamtplan im Steuerrecht promoviert hat. So, aber für die, die vielleicht jetzt neu mit dazugekommen sind, Götz hat zum Gesamtplan im Steuerrecht promoviert. Und da machen wir uns manchmal auch Spaß draus. Und aber jetzt hat das mal auch wirklich...
Dabei gibt es den ja gar nicht. Ja,
guck, es kommt dann nämlich doch erstaunlich häufig. Ja? Es kommt doch erstaunlich häufig, dass man daraus was anwenden kann. So, nächstes Urteil, wieder Erbschaftssteuer, wieder zweiter Senat, 10. April 2025, 2a 22 aus 21 ist das Aktenzeichen. Es geht um 7 Absatz 8 Erbschaftssteuergesetz. Der Ergänzungstatbestand, der im Grunde genommen hier sagt, dass die disquotalen Einlagen in Kapitalgesellschaften, die eben reflexmäßig dazu führen, dass andere Gesellschafter bereichert werden, dass die eben eigenständig schenkungssteuerpflichtig sind. Also ist, glaube ich, oder Schenkungssteuer war, würde man wahrscheinlich sagen, ist wahrscheinlich so bekannt. Und wir haben hier eine Situation, in der es sind ein Haufen von Gesellschaftern, verschiedene Stämme an einer Kapitalgesellschaft beteiligt und parallel dazu noch einer KG, die wiederum an dieser Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Diese Kapitalgesellschaft ist die T-GmbH. Und was macht jetzt einer von diesen ganzen Gesellschaftern? Der verkauft seine Anteile, wie das Finanzamt später herausgefunden hat, zu billig an die GmbH. Und das ist natürlich zu billig, also die T-GmbH, die erwirbt eigene Anteile.
Ja, der Anteile an der GmbH, an die GmbH verkauft.
Ja, genau. Und dadurch, dass sie eben sie zu billig erworben hat, ist das natürlich eine Bereicherung der T-GmbH.
Teilentgeltlich
sozusagen. Ja, und das ist eben wie eine Einlage zu behandeln. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht groß diskutieren. Das ist dann eben natürlich eine Bereicherung der anderen und das unterfällt dem 7 Absatz 8.
Wenn er das verkauft hat?
Ja, eben zu billig. Deswegen
weil er es zu billig verkauft hat, ja.
Aber verschieben sich nicht dann auch die Quoten?
Dann verschieben sich die Quoten.
Und aber genau die verschieben sich doch, müssen sich doch richtigerweise eben nicht nach dem verschieben, was er da angesetzt hat, sondern wahrscheinlich nach dem Verkehrswert, oder?
Ja, genau, das ist aber das auch, was der BFH hier sagt. Also okay. Man muss die Quotenverschiebung natürlich bei der Bewertung auch berücksichtigen und kann nicht einfach jetzt hier aus dem Einlagebetrag quasi, also dem, was er zu wenig bezahlt hat, gehen, sondern man muss bei der Bereicherung eben die Quotenverschiebung berücksichtigen, was eigentlich wirtschaftlich, also wenn man mit eigenen Anteilen zu tun hat, ziemlich logisch ist.
Ja.
Und ich glaube, mehr ist dazu auch wahrscheinlich nicht zu sagen. Das ist stringent, müssen wir, glaube ich, nicht weitermachen. So, jetzt ein Urteil, Jens, das wird dich freuen, weil dich das immer schon gestört hat.
Ja.
Und zwar BFH vom 4. Juni 2025, 2R18 aus 23. Ich kann den Fall schildern. Eheleute sind an der GbR beteiligt. Die Ehefrau hat im Alleineigentum ein Grundstück und legt das Grundstück in die gemeinsame GbR ein. Folge ist natürlich, der Wertreflex bereichert zu 50% den Ehemann. Und das ist das Familienheim, was sie da einlegt und keine irgendwie vermietete Wohnung. Und die Frage ist, Schenkungssteuer, ja oder nein? Genau genommen, Steuerbefreiung fürs Familienheim, ja oder nein? Und warum könnte man da dran zweifeln? Weil eben in der Familienheimnorm, in dem 13 Nummer 4a, ziemlich konkret drinsteht, Eigentum
oder Miteigentum.
Ja. So, und da könnte man sich natürlich auf die Position stellen, nur echtes, dingliche Bruchteilseigentum
zählt zivilrechtlich.
Genau. Kein Gesamtheit oder Gesellschafts. Vermögen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Befragung gibt es trotzdem, weil wir am Ende eben doch an der Stelle durchschauen durch die GbR. Und das ist auch richtig.
Und zu Recht, muss man sagen. Ja, was soll das? Also mich hat das wirklich gestört, als die ganze Debatte hier aufkam, auch beim FG. Ja, also ich meine, man muss ja letztlich auch mal auf den Sinn und Zweck der Veranstaltung hier schauen. Ja, und ob die das in der GbR halten oder eben im unmittelbaren Eigentum, kann letztlich nicht den Unterschied machen. Ja, und das macht auch totalen Sinn, so eine GbR zu haben. Ja, weil in der Nachfolge ist das super. Ja, da kann man das eben an die Kinder vielleicht übertragen. Ja, es ist irgendwie in vielen, vielen Fällen deutlich flexibler, gerade nach altem Recht. Ja.
Wenn du rausgehst und die vermieten willst, kannst du das Ding einfach formwechseln in eine Kapitalgesellschaft ohne Grunderwerbsteuer. Also eigentlich ist doch der letzte Wermutstropfen, der da war, nämlich dieses Risiko, dass möglicherweise diese Übertragung nicht der Schenkungssteuerbefreiung besteht zwischen den Eheleuten, der ist damit eigentlich gefallen. Ja. Und damit muss man doch wirklich sagen, es sei denn, man hat Angst vor der EGBR, die natürlich im Register steht, so, dann ist steuerlich gesehen der absolut schlauste, die schlauste Struktur, um eine Immobilie gemeinsam zu halten als Eheleute, ist die GBR und nicht etwa das Bruchteilseigentum.
So ist das. Und das ist nicht nur aus steuerlichen Gründen so. Ja. Also steuerlich ist ja das eine für die Übertragung. Ja, dafür ist das ja auch gar nicht mehr so zwingend, sondern wie geht das eigentlich weiter dann noch mit der Immobilie, sondern aber auch vor dem Hintergrund von Asset Protection. Ja, weil wenn ich mir das vorstelle, hier in dem Fall, die sind beide mit 50-50 daran beteiligt. Ich hoffe, ich sehe das richtig, ein bisschen klein. Und bei dem Ehemann schlägt jetzt der Insolvenzblitz ein. Ja, und man hat das richtig geregelt in dem Gesellschaftsvertrag, ja, dann haben die Gläubiger mal jedenfalls nicht Zugriff auf die Immobilie. Die haben nur Zugriff auf den GBR-Anteil. Und wenn es richtig geregelt ist, dann fliegt der Ehemann im Rahmen der Insolvenz aus der GBR raus. Und die Gläubiger kriegen auch nur, weil er eben böse ausscheidet, einen Abfindungsanspruch von 50, 60, 70. Kommt drauf an, welchen Gesellschaftsrechtler man dazu befragt. Ja. Aber jedenfalls ist das unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, wirklich nachdenkenswert.
Ja, schön. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einem Urteil, das hier inhaltlich besonders relevant auch ist für unsere Nachfolgestrukturierungen, für wirtschaftlich große Fälle, und zwar etwas im Zusammenhang mit Nießbrauchen. Das ist der BFH vom 2. Juli 2025, Aktenzeichen 4 R36 aus 22. Der BFH beschäftigt sich hier mit der Frage, ob der Nießbraucher eigentlich Mitunternehmer sein kann.
Die, und zwar ganz generell.
Sehr, sehr generell. Der Fall ist relativ komplex und vieles von dem Fall ist auch gar nicht für die Rechtsfrage relevant. Also am Ende des Tages hat hier jemand seine Anteile an einer KG, also es geht hier um Mitunternehmeranteile natürlich, hat seine Anteile an seiner KG verschenkt und behält sich einen Vorbehaltsnießbrauch zurück. Man muss sagen, hier ganz interessant, der hat sich das nicht selbst zurückbehalten, sondern wiederum einer vermögensverwaltenden KG, deren alleiniger Gesellschafter er ist.
Gar nicht so unklug.
Kann nur mutmaßen, was damit bezweckt war. Aber wir sehen sowas teilweise in dem Zusammenhang, dass so Nießbrauche perpetuiert werden, weil die ja eigentlich an die Lebenszeit des Nießbrauchsberechtigten anknüpfen. Wenn das natürlich hier in so einer transparenten Gesellschaft drin hängt, dann ist der Nießbrauch plötzlich sehr, sehr dauerhaft. Darum geht es hier aber am Ende des Tages nicht. Am Ende ist eben hier die KG, die wird vom Gericht mehr oder weniger ignoriert. Ja, am Ende ist er Nießbraucher und seine Kinder sind Anteilseigner. Und die Frage ist, kann er eigentlich Mitunternehmer sein bei dem Nießbrauch, so wie der da ausgeregelt ist?
Ja. Ja.
Und das hat ja eine Relevanz. Ne? Also die Frage ist ja deshalb, vielleicht auch zur Historie, ob in Nießbrauchsfällen der Nießbraucher oder der Anteilseigner oder beide oder vielleicht auch nur exklusiv einer von beiden Nießbraucher Mitunternehmer sein kann, ist ja ein bisschen kontrovers diskutiert worden, weil der BFH in 2017 ja so ein bisschen apodiktisch hat fallen lassen, dass das eigentlich nicht sein kann, dass das immer nur einer sein kann, dass eben gerade diese vertikale Teilung des Mitunternehmeranteils, die ja Jens auch hier in den letzten Jahren des Podcasts ja schon häufiger erwähnt hat, immer mit dieser Handbewegung, die ihr nicht sehen könnt, diese Durchschneidehandbewegung, die...
Vertikal, nicht horizontal. Ich habe vertikal gesagt. Und das stimmt, das ist, genau, hast du gesagt, genau. Ja. Und da muss man sich das vorstellen, dass dann der Mitunternehmeralter so auseinanderfällt.
Ja, so, deshalb war da jedenfalls so ein bisschen Unsicherheit natürlich drin. Und die Frage ist vor allem für den 6 Absatz 3 ESTG relevant, wenn man nur Teile eines Mitunternehmeranteils überträgt und dabei einen Nießbrauch zurückbehält, weil der 6 Absatz 3 in der Alternative Teilanteilsübertragung eben verlangt, dass sowohl der alte als auch der neue Mitunternehmer sind. Und wenn der Nießbraucher kein Mitunternehmer ist, dann kann man sich auf die Position stellen, dass da eben ist einfach nicht der 6 3 einfach nicht zur Anwendung gelangt. Ja. Und wollt ihr, wie ist die Entscheidung hier ausgegangen?
Ich glaube, der BFH sieht das sehr kritisch. Ja. Also bei der Frage Mitunternehmer Risiko hat er sich gefragt, Mensch, nimmt denn so ein Nießbraucher irgendwie an Verlusten teil? Und dann hat er gesagt, so irgendwie, nach dem eigentlichen Leitbild eigentlich nicht. Ja, und dann haben die anderen Parteien vorgetragen, ja guck mal, also wenn wir einen Verlustfall haben, dann entsteht ja auch kein Nießbrauch und dann ist ja nur in der Zukunft sozusagen, kann ich an Gewinnen partizipieren. Da hat der BFH gesagt, genau, kannst du in der Zukunft nicht an Gewinnen partizipieren, aber in der Zukunft nicht an Gewinnen partizipieren, heißt jetzt an Verlust teilzunehmen. Ja, kann man so sehen. Und deswegen, das, was Gott sagt, das ist eben schon in gewisser Weise apodiktisch. Man muss jetzt, wenn man solche Niesbrauche an Personengesellschaftsanteilen bestellt, sich genau überlegen, ob man nicht vielleicht dann doch irgendwie noch weitere Risiken einbaut, ja, ob man nicht eine Verlustteilnahme einbaut, ob man nicht vielleicht sagt, das ist nicht nur going forward im Grunde eine Verlustbeteiligung, sondern wenn man vielleicht mal über die Jahre vielleicht den Niesbrauch genutzt hat, dann kommt die Verlustsituation, dass man dann sagt, okay, dann musst du vielleicht auch wieder was einlegen, ja, rückwirkend. Das kann man ja auch begrenzen auf den Niesbrauchsbetrag, der über die Jahre angefallen ist. Aber wenn man, ich glaube, wenn man solche Dinge tut, dann hat man auch ein Risiko.
Ich glaube, dazu sagen muss man, dass der BFH hier kumulativ Beteiligung an den Verlusten und Beteiligung an den stillen Reserven verlangt. Ich glaube nur, dass die Verluste sind schwerer darzustellen bei so einem Niesbrauch,
weil ja, er eben das ist so, weil wir halt ein bringt. Fruchtziehungsrecht haben. Und der Apfel, der vom Baum fällt, für mich als Niesbraucher, da habe ich keine Verpflichtung, der kommt einfach. Und das ist ja so das gesetzliche Leitbild, das zivilrechtliche. Deswegen ist die Frage, wie weit kann man das modifizieren in der Niesbrauchsvereinbarung, dass man eben doch auch ein bisschen Risiko hat.
Wohingegen die stillen Reserven wahrscheinlich relativ leicht sich darstellen lassen. Alleine wenn man sagt, der Niesbrauch, der berechtigt auch an Veräußerungsgewinnen, die zum Beispiel aus Anlagevermögen in so einer Gesellschaft resultieren. Da gibt es ja üblicherweise sonst Surrogatsregeln, dass man sagt, ja, also das, was verkauft wird, der Veräußerungserlös, der ist zwar nicht Teil des Niesbrauchs, weil der eben stille Reserve ist, der gehört eigentlich dem Eigentümer, der die Substanz hat. Aber wenn dieser Ertrag, der daraus resultiert, wenn der wieder angelegt wird, eben das Surrogat daraus, die Frucht, die muss wiederum an den Niesbraucher gehen. Das kann man aber natürlich auch durchaus anders regeln und sollte man, glaube ich, wenn man hier Wert auf diese Mittelunternehmerstellung legt. Ja?
Ja.
Gut, wir werden das sehen. Auch das bin ich sehr gespannt, was hier die Besprechungen des Urteils ergeben. Aber das ist jedenfalls eine wichtige Frage.
Achtung, jetzt kommt Götz' Lieblingsfall.
Ja, ich habe mich hier mein Thema Gewinnerzielungsabsicht. 21. Mai 2025, 3R 45 aus 22. Also, ich weiß ja gar nicht, nur weil ich Burgen mag, aber in der Tat. Also dafür habe ich natürlich ein gewisses Faible und es ist klar. Wir sprechen hier über eine Familie, die eben schon seit ein paar hundert Jahren hier, wobei so lange noch gar nicht ehrlich gesagt, seit Mitte des 19. Jahrhunderts, also eine relativ frische Burg geerbt hat, dann wahrscheinlich enteignet wurde und dann das wieder zurückgekauft hat oder zurückbekommen hat nach der Wende. Das war in den neuen Bundesländern. Es wurde saniert. Über Jahre, es gab so ein Betriebskonzept, das die Sanierung vorgesehen hat. Dann gab es aber auch irgendwelche Sanierungsstopps, Schadstoffbelastung oder ähnliches. Und das wurde dann über mehrere Jahre gestoppt. Und man muss sagen, finanziell ist das Ganze eben offensichtlich gefloppt. Da waren teilweise aber Privaträume drin, teilweise Repräsentationsräume, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Warum wohl? Und auch Gästezimmer und so. Und dann sagte allerdings der Betriebsprüfer, es ist schon ganz lustig, der sagte, also das hat überhaupt kein tragfähiges Betriebskonzept. Da wäre ja blauäugig losgebaut worden. Einer der Kollegen hat sogar BWL studiert und hat es trotzdem nicht richtig gemacht. Also auch ziemlich interessante so Anwandlungen der Betriebsprüfung hier, das betriebswirtschaftliche Konzept zu hinterfragen.
Und das ist ja normal. Das ist ja die Aufgabe des Finanzamts. Würde das Finanzamt im Zweifel sagen, wir müssen das ja bei
jedem. Ich muss ja zugeben, bei Herrenhaus und blauäugig losgebaut, da kann ich mir auch ehrlich gesagt so eine kleine Neiddebatte hier vorstellen, ob das vielleicht auch blaublütig neu gebaut war und losgebaut war und der Betriebsprüfer sich eigentlich daran stört. Anyway, das hat keine Mietrendite gemacht. Aber der FG hat gleichwohl hier die Gewinnerzielungsabsicht bejaht und zwar, also zumindest nicht final, hat es zurückverwiesen ans Finanzgericht, nochmal die Tatsachen neu festzustellen, der BFH. Und zwar, ja, weil letztlich nur die laufenden Gewinne in dem Betriebskonzept zwar negativ dann ausgegangen sind, aber man muss einen Betriebsveräußerungsbetriebsaufgabe gewinnen, sei er auch steuerfrei, eben auch mit berücksichtigen.
Was, glaube ich, die entscheidende Aussage ist, ja, weil wir darüber streiten wir ja ständig bei solchen Liebhabereifällen, ja, und Denkmalimmobilien, die vermietet werden, wo man sagt, ja, aber am Ende kann ich das Ding mit hohen, stillen Reserven, gegebenenfalls auch steuerfrei verkaufen, ja, und wo die Verwaltung häufig dann sagt, ja, ist leider nicht. Ja.
Und das ist genau die Aussage. Deswegen ist das Urteil, glaube ich, wichtig, abgesehen von der schönen Burg. Aber in der Tat, wir müssen eben alles einbeziehen über das gesamte Leben der Gesellschaft oder der Tätigkeit. Und auch dann, wenn ich es aufgebe. Und dann ist auch egal, ob der Aufgabegewinn steuerfrei ist oder steuerbegünstigt ist, das ist jedenfalls wirtschaftlich in die Totalgewinnprognose einzubeziehen. Und das ist die klare Aussage. Ja.
Und was ich auch interessant fand, relativ großzügig, solche stillen Reserven müssen natürlich nicht in irgendeinem Betriebskonzept antizipiert werden. Das kann man auch überhaupt nicht. Genau. Da sagt der BFH eben, das muss da nicht von Anfang an drinstehen, dass man auf stille Reserven X eben zurückgreifen will. Ja, also macht Sinn. Erinnert mich so ein kleines bisschen an die Verklammerungsrechtsprechung. Das ist also mein zweiter großer Feind in dieser Welt. Da ist das natürlich anders. Ne? Da muss man sagen, wenn es um also Verklammerungsrechtsprechung, vielleicht die das nicht kennen, das kommt aus dem gewerblichen Grundstückshandel und handelt von der Frage, ob eigentlich die Fruchtziehung im Vordergrund steht, dann Nutzung eigenen Grundbesitzes, Verwaltung, also Einkünfte aus Verwaltung, dann eben erweiterte Kürzung für Grundbesitz, oder steht eigentlich die Substanzverwertung im Vordergrund, dann böser Grundstückshändler, der hier nur Grundstücke dreht. Und da gibt es eben diese Verklammerungsrechtsprechung, die sagt, ja, wenn die Mietrendite nicht ausreicht, um hier positiv zu sein über die Totalprognose, dann steht die Substanzausnutzung im Vordergrund, ist aber eine ganz andere Rechtsfrage. Auch die ist eine Katastrophe, weil eben total oft der Horizont einer Vermietung ja gar nicht so eine Rolle spielt. Und insbesondere, wenn dann eine Einbringung zum Beispiel das Ende setzt, dann will man ja weiter danach vermieten. Aber das ist ein ganz anderes Thema, wollte ich nur hier mal reingeworfen haben.
Sehr gut.
So.
Zum Abschluss nochmal ein ADV-Beschluss.
Jetzt nochmal Grunderwerbsteuer erhältet. Ja. Und vor allem dieser schreckliche Fall mit irgendwie Signing und Closing Red, ja, also abwegigst. Ja. Aber Götz, willst du dazu noch ausführlicher was sagen? Oder wollen wir einfach sagen, dass das Blödsinn ist mit Signing und Closing Red und dass der BFH das erkannt hat und wir einfach sehr glücklich darüber sind, dass er das erkannt hat?
Jedenfalls vorläufig erkannt.
Können wir machen. Also ist ja so, Signing, Closing, also kennen, glaube ich, inzwischen alle hier.
Jedenfalls Sie uns zuhören.
Auf Ebene der Gesellschaft kann es jetzt hier im Kapitalgesellschaftsfall ein 1-2b sein unten und gleichzeitig aber ja auf Ebene des Erwerbers ein 1 Absatz 3, zwei Grunderwerbsteuertatbestände, die einschlagen. Ja, man könnte vertreten, sind wirklich zwei Grunderwerbsteuertatbestände, obwohl die eigentlich in einer Form der materiellen Subsidiarität zueinander stehen, die im Gesetz angeordnet so ist. Und gleichwohl sagt die Finanzverwaltung ja, insbesondere nach diesem neuen 16 Absatz 4a, ja, das ist beides einschlägig. Der BFH hat den Riegel vorgeschoben. Das Witzige, das hatten wir letztes Mal auch schon berichtet, weil bei dem 1 Absatz 3 Vorgang, der BFH gesagt hat, ja, der wird ja dann rückabgewickelt. So, der kann gar nicht festgesetzt werden, das ist rechtswidrig. Hier ist aber der Vorgang betroffen, der 1-2b, der am Ende stehen bleiben wird, der eben nicht der Subsidiarität unterfällt. Und da wollte man komischerweise auch ADV. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar derselbe Fall ist, der hier einfach, weil zwei Ebenen betroffen ist, zweimal vor das Gericht gegangen ist. Aber der hier kriegt natürlich keine ADV, ist auch richtig.
Yes.
So, sehr gut. War's schon.
Ja, halt.
Halt.
Halt. Christian, hast du was zu berichten?
Ja, ich habe zu berichten, dass ich eigentlich wenig zu berichten habe. Also es waren in dem Monat Oktober einige mündliche Verhandlungen, auch einige, Götz wird sich freuen, dann zum Grunderwerbsteuerrecht. Aber man muss sagen, der BFH, der zweite Senat, der da verhandelt hat, hat nicht zu erkennen gegeben aus unserer Sicht, in welche Richtung die Reise geht. Also da sind auch die Parteien letztlich auf die Entscheidung dann vertröstet worden. Die sind auch etwas, ja, sagen wir mal, ratlos zurückgeblieben, war keine Tendenz erkennbar. Deswegen, ja, bis zur nächsten Folge. Da können wir dann hoffentlich berichten, wie es ausgegangen ist.
Und ich habe auch noch was zu berichten, was ich eigentlich nicht zu berichten habe oder froh bin, dass ich es nicht berichten muss. Genau, und zwar warten ja alle auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage, ob die Betriebsvermögensverschonung verfassungsgemäß ist oder nicht, wo wir ja alle schon das Gefühl haben und erahnen, auch aus dem politischen Spektrum, wie das gerade vorbereitet wird, dass das Bundesverfassungsgericht das verwerfen wird. Aber es hieß ja, das käme jetzt im November, ja, und es scheint aber so zu sein, dem Vernehmen nach, dass das in diesem November nicht mehr zu erwarten ist, auch nicht im Dezember, sondern eher im nächsten Jahr. Was eigentlich ganz gut ist.
Sehr gut. So.
Vielen Dank.
War schön. Spaß. War schön, mal so persönlich hier.
Sollten wir öfter machen.
Ja, ist irgendwie super. Nicht so verkehrt.
Tschüss.
Tschüss.
TaxPod, der Steuerpodcast.